Schön, dass ihr da seid, dass ihr nicht verreist seid. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Wir wollen an diesem Muttertag weitermachen im Römerbrief Kapitel 15. Ich weiß nicht, wie ihr das so macht, wenn ihr zum Doktor geht, ob ihr da, wenn ihr dann in das Sprechzimmer hineinkommt, dem Doktor erstmal erzählt, wie toll alles läuft an eurem Körper, dass ihr riechen könnt, dass ihr schmecken könnt, dass eure Augen funktionieren, dass die Gelenke alle so einigermaßen gehen und so weiter. Die Verdauung funktioniert, Stuhlgang alles bestens. Was will man mehr? Herr Doktor, mir geht's gut. Mit diesem Anliegen geht wahrscheinlich keiner von euch in ein Sprechzimmer hinein. Habe ich auch noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Wenn ich zum Doktor gehe, dann versuche ich meistens meine Schmerzen, meine Sorgen, meine Nöte zu offenbaren, obwohl die meistens weg sind, wenn ich beim Doktor bin, wie es halt so immer ist. Aber wir gehen nicht zum Arzt, weil es uns gut geht. Und manchmal denke ich oder habe ich so ein Empfinden, wenn wir die Bibel lesen, da sind so viele Aufforderungen drin, was ich in meinem Leben korrigieren muss. Und die Bibel, die trifft tatsächlich immer ins Schwarze. Die hat vollkommen recht. Und da denkt man manchmal so, Mensch, wäre das schön, wenn man jetzt einfach mal einen super Befund über sich selber hören dürfte. Aber die Bibel, die legt eben, das Wort Gottes legt eben den Finger in die Wunde und versucht, da Heilung zu schenken, wo wir es nötig haben, geheilt zu werden. Wir wollen heute im Römerbrief Kapitel 15 weitermachen und ich möchte uns da die ersten, die nachfolgenden Verse, Kapitel 15 ab Vers 14 lesen, die unseren heutigen Predigtext umschließen und dann wollen wir darüber nachdenken. Da heißt es in Römer 15 ab Vers 14, ich selbst habe aber, schreibt Paulus von sich, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst voll Gütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Das macht mir aber zum Teil umso mehr Mut, euch zu schreiben, oder das macht mich aber zum Teil kühner, euch zu schreiben, wagemutiger, euch zu schreiben, Brüder, um euch wieder zu erinnern, aufgrund der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, dass ich ein Diener Jesu Christi für die Heiden sein soll, der priesterlich dient am Evangelium Gottes, damit das Opfer der Heiden wohl annehmbar werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Ich habe also Grund zum Rühmen in Christus Jesus vor Gott. Denn ich würde nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk, in der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes, sodass ich von Jerusalem an ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium vom Christus völlig verkündigt habe. Dabei mache ich es mir zur Ehre, das Evangelium nicht dort zu verkündigen, wo der Name des Christus schon bekannt ist, damit ich nicht auf den Grund eines anderen baue, sondern wie geschrieben steht, die, denen nicht von ihm verkündigt worden ist, sollen es sehen und die, welche es nicht gehört haben, sollen es verstehen. Amen. Lasst mich noch einmal beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Dein Wort, das uns Heilung bringt, das uns Segen bringt dadurch. Und ich möchte beten, dass du uns offene Herzen, offene Ohren schenkst und wir dein Wort hören, dein Wort verstehen und gib mir Weisheit, dein Wort in Klarheit, in Wahrheit und mit Worten zu verkündigen, dass jeder sie versteht. Darum bitte ich dich im Namen Jesu. Amen. Ich habe diesen Abschnitt heute überschrieben, Paulus Identität in Christus. Paulus Identität ist in Christus. Nun, Identität ist für die meisten nicht ganz so ein alltägliches Wort. Wir kennen es eigentlich mehr aus dem Ausweis im Englischen Identity Card. Ich habe so eine mal mitgebracht. Ich habe auch nur eine, keine Angst. Das ist so eine Karte, die von Staats wegen ausweist, wer wir sind, die etwas sagt über meine Identität, wer ich bin. Ein wichtiges Dokument, ein Dokument, das mir Rechte und Pflichten verleiht. Es ist ausgestellt von der Bundesrepublik Deutschland. Ich packe es wieder weg, bevor es runterfliegt und ich suchen muss. Und dieser Ausweis ist tatsächlich so eine Art erste Identität. Das habe ich einfach bekommen, da kann ich nichts dafür. Aber das ist etwas, was mein Leben prägt, was mein Leben bestimmt. Ich lebe in diesem Land, ich bin in diesem Land aufgewachsen. Das ist einfach so. Und das ist meine erste Identität, ich bin halt ein Deutscher. Und eben mit dieser Identität kommen natürlich Rechte auf mich zu, aber auch Pflichten. Das mag mir gefallen oder nicht, das ist einfach so. Aber es berechtigt mich, dieser Schein berechtigt mich, in diesem Land zu leben. Es berechtigt mich, in diesem Land zu wohnen und zu arbeiten. Es berechtigt mich, diese Regierung mit zu bestimmen, mit zu wählen. Es berechtigt mich, gewisse Leistungen zu empfangen. Je nachdem, wenn es mir schlecht geht oder ich nicht arbeiten kann, kommt dann vielleicht das Krankengeld, Arbeitslosengeld. Und das gehört einfach zu meiner Identität, weil ich hier in Deutschland lebe. Dann stehen auf diesem Dokument noch so ein paar personenbezogene Angaben, die mich ein bisschen spezifischer beschreiben, sowas wie Geburtsdatum, wie Größe, wie Geburtsort. Sogar ein Bild ist da auch noch drauf, ob das jetzt zur Identität beiträgt oder nicht. Das ist eine zweite Frage vielleicht, aber es ist auf jeden Fall drauf. All das ist Teil meiner Identität. Diese Identität ist eine Identität, die ich durch Geburt erhalte. Und das würde ich einfach auch mal als äußere Identität bezeichnen wollen, die jeder Mensch hat, die jeder Mensch bekommt bei Geburt. Und für die kann eigentlich keiner was. Das haben wir nicht rausgesucht, das ist einfach so. Äußere Identität. Aber wenn es eine äußere Identität gibt, dann muss es natürlich auch eine innere Identität geben. Diese innere Identität, das ist etwas, was in uns heranreift, in uns heranwächst, das entsteht, das geprägt wird natürlich von Anfang an durch Erziehung. Es wird geprägt durch das, was wir hören, durch das, was wir lesen, durch das, was wir lernen. Es wird geprägt durch die Menschen, mit denen wir Umgang haben. Es wird geprägt durch unsere Freunde. Also jemand hat mal gesagt, zeige mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Und da besteht also eine direkte Korrelation, ein Zusammenhang. Wer sind deine Eltern? Wer ist deine Familie? Jeder Mensch, dem du begegnest, der schreibt etwas in deinen inneren Ausweis hinein. Er wird ein Teil deiner Identität oder kann ein Teil deiner Identität werden. Jedes Buch, das du liest, jeden Film, den du anschaust, sie prägen dich. Und alle diese Einflüsse von Jugend an, von Kindheit an, sie formen deine Persönlichkeit, sie schaffen Überzeugungen in dir, mehr oder weniger feste Überzeugungen. Und manche Überzeugungen gehen in Fleisch und Blut über. Das heißt, sie werden so fest, dass sie es richtig sichtbar werden, dass du dafür bereit bist zu sterben. Zum Beispiel die Idee, dass die Erde eine flache Scheibe sein könnte. Es wird zu einem Gedanken, du beschäftigst dich damit. Andere Merkmale kommen hinzu, wenn du dich mit anderen Leuten unterhältst. Einer hat mir mal erzählt, stell dir mal vor, du kannst überall auf der Erde eine Wasserwaage hinhalten. Es ist immer alles im Wasser. Logische Schlussfolgerung, die Erde ist im Wasser, also es muss eine Scheibe sein. Kann man mal drüber nachdenken, ja? Und so werden Überzeugungen geformt. Aus einer Idee wird langsam eine Überzeugung, wird eine feste Überzeugung. Es wird eine Gewissheit daraus. Und dann bist du und wirst du bereit, für diese ursprüngliche Idee einzustehen, Opfer zu bringen, das heißt mit anderen darüber dich zu unterhalten, deine Überzeugung weiterzugeben, andere davon zu überzeugen, dass das allein die richtige, die wahre Wahrheit, die richtige Wirklichkeit ist. Und dann macht es dir auch nichts aus, wenn andere kommen und darüber lachen. Dann sagst du, das ist halt so, die kommen vielleicht auch noch dahin oder ähnliches. Aber es gibt dann nichts, was dich von einer anderen Ansicht überzeugen könnte. Zumindest nicht in einem Austausch, in einem Gespräch. Da braucht es dann schon einen krassen Hebel, der dich aus dieser Ansicht wieder herauskatapultiert und der dich dahin bringt, eine andere Meinung überhaupt anzunehmen. Und diese Idee, du identifizierst dich mit dieser Idee so sehr, dass sie für dich zur Wirklichkeit wird und damit zur Wahrheit auch wird. Was machst du? Du stellst dich gleich mit einer Idee. Du machst dich eins mit einer Idee. Das heißt, A, die Idee, ist gleich B, die Person. A ist gleich B. Die Idee gleich die Person. Wir setzen uns gleich mit einer Idee. Das bedeutet eigentlich letztlich identifizieren. Wenn man zwei, zum Beispiel Dreiecke, ausschneidet und sie übereinander legt und man kann dann keine Ränder mehr sehen, weder auf der einen noch auf der anderen Seite, dann redet man davon in der Geometrie, dass diese Dreiecke kongruent sind, deckungsgleich sind. Das eine ist genau wie das andere. Und das ist mal so eine kleine Einführung, so ein paar Gedanken hin zu Paulus. Wundert sich vielleicht der eine oder andere, was hat das mit unserem Text zu tun? Aber ich glaube, wir werden es gleich merken. Wenn wir diesen Text anschauen, dann ist es bei mir zumindest ungefähr in der Mitte, Vers 17 und 18a, in diesen Versen sehen wir, mit wem Paulus sich eigentlich identifiziert, wer seine Ideologie ist. Und dann sehen wir, es ist keine Ideologie, es ist keine Idee, es ist kein Gedanke. Paulus identifiziert sich absolut mit einer Person. Ich möchte die Verse kurz lesen. Vers 17, ich habe also Grund zum Rühmen in Christus Jesus vor Gott, denn ich würde nicht wagen, von irgendetwas anderem zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat. Ich habe also Grund zum Rühmen in Christus Jesus vor Gott. Sagen wir das mal zusammen. Ich habe also Grund zum Rühmen in Christus Jesus vor Gott. Wir werden es noch ein paar Mal wiederholen im Laufe der Zeit, sodass wir uns das vielleicht besser einprägen können. Der Grund des Ruhmes, den Paulus für sich selber sieht, findet er allein in Jesus Christus. Das ist die Identität des Paulus. Seine Identität mit Christus, das ist nicht einfach nur ein Ausweis in der Tasche, sondern das ist, was sein Reden und was sein Handeln bestimmt. Bevor wir weitermachen, wollen wir uns aber noch ganz kurz Paulus näher, ja, näher ist jetzt zu viel gesagt, aber ein paar Verse über Paulus anschauen, ein paar Aussagen. Denn auch Paulus hat eine, ja, so wie ich es genannt habe, eben eine äußere Identität. Apostelgeschichte 16, die Verse 37 und 38, da beansprucht er, da zieht er seinen Ausweis raus und sagt, hier, hallo, der bin ich. Ihr dürft so und so nicht mit mir umgehen, weil ich diese Ausweiskarte bei mir habe. Ja, Kapitel 16, Apostelgeschichte, Vers 37, ja. Paulus aber sprach zu ihnen, zu den Hauptleuten, die gekommen sind, um ihn aus dem Gefängnis freizulassen, nachdem er vorher ausgepeitscht wurde und im Gefängnis gelandet ist. Und jetzt wollen sie ihn einfach wegschicken und sagen, hier, komm, du bist frei, du kannst gehen, wir haben keinen Anklagepunkt gegen dich gefunden. Aber sie haben ihn schon verklopft und sie haben ihn eine Nacht ins Gefängnis gesteckt. Und jetzt sagt Paulus sprach zu ihnen, sie haben uns, die wir Römer sind, ohne Urteil öffentlich geschlagen und ins Gefängnis geworfen und jetzt schicken sie uns heimlich fort, nicht so, sondern sie mögen selbst kommen und uns hinausführen. Da verkündigten die Gerichtsdiener diese Worte den Hauptleuten und diese fürchteten sich, als sie hörten, dass sie Römer sei. Als Paulus seinen Ausweis gezückt hat, da haben die Hauptleute es mit der Angst zu tun bekommen, weil sie haben plötzlich gemerkt, sie haben jemand gefangen genommen, sie haben jemand ausgepeitscht, von dem sie gar kein Recht haben, das zu tun. Er hat eine Ausweiskarte, die ihnen verbietet, so etwas zu tun. Wohl dem, der ein römischer Bürger war in der damaligen Zeit und seinen Ausweis bei sich hatte. Ja. Dann haben wir Apostelgeschichte 16. Ach, das habe ich gerade. Apostelgeschichte 22, Entschuldigung. Da erfahren wir noch mehr über seine Identität, über seine äußere Identität. Die Verse 25 bis 29. Da ist er auch wieder vor einem römischen Befehlshaber und die Situation ist so, dass er ja wahrscheinlich hätte ausgepeitscht werden sollen. Als man ihn aber mit den Riemen festband, sprach Paulus zu dem Hauptmann, der dabei stand, ist es euch erlaubt, einen Römer zu geißeln? Und dazu noch ohne Urteil wieder den Ausweis gezogen. Hier, ich bin Römer, das ist meine Identität, da bin ich geboren. Als der Hauptmann das hörte, ging er hin und meldete es dem Befehlshaber und sprach, hab Acht, was du tust, denn dieser Mensch ist ein Römer. Da kam der Befehlshaber herzu und sprach zu ihm, sage mir, bist du ein Römer? Er antwortete, ja. Der Befehlshaber erwiderte, ich habe dieses Bürgerrecht für eine große Summe erworben. Paulus, ich dagegen bin sogar darin geboren. Das hat ihm wieder zur Freiheit verholfen. Zugleich ließen die, welche ihn gewaltsam verhören wollten, von ihm ab. Und auch der Befehlshaber fürchtete sich, nachdem er erfahren hatte, dass er ein Römer war, weil er ihn hatte fesseln lassen. Also diese äußere Identität, die ist schon nicht schlecht. Die ist wichtig und es ist gut, wenn man da zum richtigen Land, in dem Fall wieder Paulus gehört. In 22,3 erfahren wir, ich bin ein jüdischer Mann, sagt Paulus über sich selber, geboren in Tarsus in Zilizien, aber erzogen in dieser Stadt, also in Jerusalem, zu den Füßen Gamaliels, unterwiesen in der gewissenhaften Einhaltung des Gesetzes der Väter und ich war ein Eiferer für Gott, wie ihr es heute alle seid. Das war seine erste innere oder seine äußere Identität. Und die innere Identität, die finden wir hier auch schon. Die erste innere Identität habe ich das genannt, weil es ist das, was ihn geprägt hat von seiner Erziehung her, was er gelernt hat. Das ist so die erste innere Identität. Mit was identifizierst du dich? Mit was machst du dich eins? Und Paulus, er hat sich hier von Gamaliel, einem großen Lehrer, unterweisen lassen in der gewissenhaften Einhaltung des Gesetzes der Väter. Und ich war ein Eiferer für Gott. Das Gesetz der Väter, das war seine Identität. Und er hat alles getan, um alle Menschen davon zu überzeugen, dass das die einzige, alleinige Wahrheit ist. Und dazu hat er alle eliminiert oder gefangen nehmen wollen, die nicht die gleiche Sicht hatten wie er. Diese Lehre unter Gamaliel, diese Ausbildung, sie hat ihn so sehr beflügelt und so sehr überzeugt, dass er bereit war, dafür aktiv zu werden. Dass er das nicht einfach nur geglaubt hat, dass er das nicht einfach nur in seinem Leben angewandt hat, sondern er war bereit, hinauszugehen, um andere auch davon zu überzeugen, von dieser Wahrheit, von diesem, von diesem Weg mit Gott in Einklang zu kommen. Das war ja eigentlich das Ziel, diesem Weg mit Gott in Einklang zu kommen. Und das hat er, da hat er viel auf sich genommen. Und was er für ein Mensch war, das lesen wir in Apostelgeschichte 9, Vers 1 und 2, sowie in Apostelgeschichte 8, Vers 1 und 3. Das lese ich mal zuerst, Apostelgeschichte 8, 1 und 3. Saulus, so hieß er damals noch, beziehungsweise Saulus war der griechische Name, Paulus war der römische Name. Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt. Und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde, der Ermordung des Stephanus, der ja gesteinigt worden war. Saulus saß dabei und hatte die Kleider der Steiniger bewacht. Er hatte damit zum Ausdruck verliehen, dass er sich damit identifiziert, dass er das für richtig findet. Und dann hat er selber die Steine in die Hand genommen. Im übertragenen Sinne jetzt. Also an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa, Samaria, ausgenommen die Apostel. Vers 3, Saulus aber verwüstete die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. So sehr war Paulus eingenommen von seiner Überzeugung. Sie ist ihm zum Wesen geworden. Er hat darin gelebt. Und dann, es war seine erste innere Identität. Sie war aufgrund dessen entstanden, was er gelernt hatte von Kind an, was er gelernt hatte unter Gamaliel in seiner Ausbildung. Paulus hat in dieser ersten Identität unfreiwillig quasi dazu beigetragen, dass das Evangelium verbreitet worden ist. Das möchte ich noch schnell einfügen, Kapitel 8, Vers 4. Diejenigen nun, die zerstreut worden waren, weil Paulus mit Volldampf durch die Gemeinde oder durch Jerusalem gezogen ist und die Gläubigen fliehen mussten. Diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Er hat dafür gesorgt, dass es ausgebreitet werden würde. Und dann Kapitel 9, Vers 1 und 2. Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum Hohepriester. Er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Er hat also diese neue Religion, die Jesus Christus als Gekreuzigten, als von den Juden, von der Führung des Volkes ans Kreuz genagelten, Gestorbenen, er hat diese neue Religion bekämpft, begraben und auferstanden. Das konnte, durfte nicht sein. Er hat Jesus als Messias letztendlich bekämpft. Und deshalb hat es eine Korrektur dieser inneren Identifikation, dieses inneren Seins gebraucht. Das, was er von Kindheit an gelernt hat, das, was er in dem, was er unterrichtet worden ist in der Schule Gamaliels, war falsch, beziehungsweise musste richtig eingeordnet werden, musste an den richtigen Platz fallen. Und dann kommt seine Erneuerung dieser Identifikation, dieser ersten inneren Identifikation. Und sie ist radikal, sehr radikal. Das lesen wir auch zum Beispiel in Kapitel 9 in der Apostelgeschichte, Vers 3, ja, bis 6 will ich mal lesen. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte. Also er hat von Jerusalem dieses Bestätigungsschreiben der Hohepriester bekommen. Er darf dort die des Weges sind gefangen nehmen und nach Jerusalem zurückbringen. Und so ist er losgezogen. Und dann, als er hinzog, begab es sich, als er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da spricht Paulus mit Zittern und Schrecken: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm: Steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Paulus begegnet hier dem, den er verfolgt. Und der, den er verfolgt, ist so mächtig, dass Paulus sofort kapituliert. Wir lesen von keinem Widerwort: Was willst du? Ist seine Reaktion. Was muss ich tun? Wo bin ich falsch? Was muss ich tun? Und diese Begegnung mit Christus vor Damaskus ist wie so ein gewaltiger Donnerschlag Gottes in dem Leben des Paulus, in seinem Leben, um ihm begreiflich zu machen, dass er, naja, im wahrsten Sinne des Wortes auf dem falschen Pferde saß, ja. Und er fiel runter, er wurde runtergeworfen. Der Herr warf ihn herunter. Seine Identität wurde bis ins Mark erschüttert. Sie wurde nicht nur erschüttert, sondern sie wurde erneuert. Erneuert. Was auf dem Weg nach Damaskus geschah, hätte auch zu einer Identitätskrise werden können. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wer ich bin und was ich glauben soll, aber das ist sie nicht geworden. Er ist Christus selbst begegnet und seine Begleiter haben ihn nach Damaskus gebracht als blinden Mann. Und er wurde dort in ein Zimmer gesteckt und für 3 Tage, man könnte eigentlich sagen, fast wie eingesperrt. Er hat nichts gesehen, er hat nichts gegessen, er hat nichts getrunken. Aber er konnte über seine Identität nachdenken. Er konnte über seine Identität nachdenken. Und ich bin sehr sicher, dass in dieser Zeit seine Identität absolut erneuert worden ist. Er löschte seine alte Identität, seine alte innere Identität, die erste innere Identität, die geprägt war von seiner Erziehung, von seiner Schulbildung, von dem, was das Leben ihm gebracht hatte. Er musste sie löschen und dann konnte sie neu beschrieben werden von Christus, eine zweite innere Identität. Er hat einen neuen Ausweis bekommen. Er konnte 3 Tage lang nichts sehen, er hat 3 Tage lang nichts gegessen und getrunken, Apostelgeschichte 9, Vers 9. Und dann schickt Gott einen Mann zu ihm, einen Mann aus Damaskus, der sich natürlich zunächst auch mal nicht so ganz sicher ist, wie kann er denn dem Paulus jetzt begegnen. Sein Ruf war ihm vorausgeeilt, dem Paulus, er würde kommen, er verfolgte diesen sogenannten Weg, diese Nazarener, diesen Christus, er verfolgte alle, die mit ihm harmonisierten, die mit ihm sich identifizierten. Nun, dieser Mann, er hat den Mut, Kapitel 9 immer noch, die Verse 10 bis 16, dem Paulus zu begegnen. Ich möchte vorlesen, es war aber in Damaskus ein Jünger namens Ananias. Zu diesem sprach der Herr in einem Gesicht: Ananias, hier bin ich, Herr. Steh auf und geh in die Gasse, die man die Gerade nennt, und frage im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Das hat er getan, gebetet. Und er hat in einem Gesicht einen Mann namens Ananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hand auflegte, damit er wieder sehen werde. Gott arbeitet an beiden Männern gleichzeitig. Und dann kommt Ananias mit so einem kleinen Einwand: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er den Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Hier hat er Vollmacht von den obersten Priestern, alle, die deinen Namen anrufen, gefangen zu nehmen. Und dann gibt ihm der Herr die Antwort, die ihn sicherlich beruhigt hat. Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Und so begegnen sich diese zwei Männer und Ananias legt ihm die Hände auf, Paulus wird sehend. Und das Erste, was er tut, ist, er hat sich taufen lassen, hat gegessen und getrunken und ist dann losgezogen. Und jetzt sehen wir den Unterschied noch einmal, Vers Kapitel 9, Vers 1. Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn. Und jetzt Kapitel 9, Vers 20. Und sogleich verkündigte er in den Synagogen Christus, dass dieser der Sohn Gottes sei. Erneuerung. Eine neue Identität in Christus. Und das haben die Menschen wahrgenommen. Sie haben darüber gestaunt, was hier passiert ist. Und Saulus, er ist noch weitergegangen. Saulus aber wurde noch mehr gestärkt und beunruhigte die Juden in Damaskus, die in Damaskus wohnten, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Er hat sie ihnen aufgezeigt. Und er konnte sagen, schaut, wir waren auf dem falschen Weg. Ich war auf dem falschen Weg. Er konnte von sich selber reden. Sie alle haben ihn gekannt. Er hat die Dokumente noch in der Hand gehabt, die er von den Hohenpriestern bekommen hat, um genau diesen Weg zu bekämpfen, den er jetzt verkündigt. Paulus hat eine neue Identität in Christus bekommen. Und durch diese neue Identität wird der Verfolger jetzt zum Verfolgten. Genau das, was er vorher anderen antun wollte, sollte jetzt ihm angetan werden. Vers 23, Apostelgeschichte 9, als aber viele Tage vergangen waren, beschlossen die Juden miteinander, ihn umzubringen. Das war die Konsequenz von seiner neuen Identität und davon, dass diese neue Identität ihn davon begeistert hat, ihn dazu getrieben hat, auch zu handeln, auch zu erzählen, auch zu verkündigen, was ihm widerfahren war. Und in dieser Einleitung, jetzt wieder Römer 15, in dieser Einleitung zum Ende seines Briefes, wir kommen ja bald zum Ende, Kapitel 16 noch, und dann haben wir es geschafft, da betont er noch einmal seine Identität in Christus. Hier geht es nicht mehr darum, tu dies, tu das, sei so, sondern hier geht es darum, wer er selber ist. Seine Identität in Christus. Alles, was er arbeitet oder gearbeitet hat, was er gewirkt hat, alle Menschen, die durch seinen Dienst gläubig geworden sind, allen Frieden, zu dem er verholfen hat, alles in Christus. Christus hat durch ihn gewirkt. Das war sein Credo, seine Aussage, seine zentrale Botschaft. Nichts ist aus seiner eigenen Kraft, aus der Kraft des Paulus gekommen. Gott hat ihm ein verändertes Leben gegeben, ein verändertes neues Leben geschenkt. Und dieses neue Leben kommt nur aus Christus. Und für dieses neue Leben war Paulus bereit, sein Leben zu geben. Er formuliert es in Philipper 1, Vers 21, dergestalt, dass er sagt, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Sterben ist mein Gewinn, Christus ist mein Leben. Das ist alles, was zählt, Christus in meinem Leben. Und Paulus, er geht auch von dieser Christus-Identität der Römer, der Geschwister in Rom, aus. Er erwartet, dass sie in der Lage sind, aufeinander Acht zu haben, dass sie Erkenntnis haben und fähig sind, in Vers 2 einander, Vers 14 einander zu ermahnen. Und dieses Denken setzt einfach Christusähnlichkeit voraus in allen Dingen. Paulus, er ist ihnen positiv gesinnt, auch wenn er in diesem ganzen Brief zum einen seine ganze Theologie entfaltet hat, erklärt hat, dass wie der Mensch ist, dass das Gericht Gottes ein gerechtes Gericht ist, dass der Mensch eine gerechte Strafe verdient, dass Christus gestorben ist, um den Menschen zu retten und so weiter. All das hat er entfaltet. Und ab Kapitel 12 hat er ganz, ganz praktische Anweisungen gegeben, wie wir leben sollen, was wir tun sollen, was zum Glauben gehört. Und er hat damit nicht sagen wollen, ihr lebt gar nicht danach, ihr seid nicht so. Aber er wollte sie ermutigen, weiterzukämpfen. Er wollte sie ermutigen, treu zu bleiben und Christus nachzufolgen. Und in Kapitel 1, Vers 8, da drückt er das schon aus. Da lesen wir, zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus um euer aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Also Paulus hatte von dem Glauben der Römer schon gehört. Die haben sich auch einen Ruf erarbeitet, so wie er damals auch sich einen Ruf erarbeitet hatte, einen negativen Ruf erstmal. Und das bedeutet, bei jedem von diesen Römern, zumindest bei den meisten, die in dieser Gemeinde sich versammelt haben, da ist irgendetwas passiert in ihrem Leben, sodass ihre innere Identität eine neue geworden ist und sie zu Christus gekommen waren. Und innerhalb der Gemeinde hat es so durchgeschlagen, dass die Leute außenrum das Ganze mitbekommen haben und gesehen haben. Die Menschen in Rom, die hier in diese Gemeinde gehen, die haben einen wunderbaren Glauben. Die haben einen mächtigen Glauben. Wir wissen nicht, was das Ereignis war, das hier angesprochen wird. Vielleicht sind sie in spezieller Weise verfolgt worden und sind treu geblieben und treu bis in den Tod geblieben. Nero war ja zu dieser Zeit an der Macht, auch wenn er zu dieser Zeit noch nicht den Höhepunkt seiner Verrücktheit erreicht hatte. Aber er war schon dran und die Christenverfolgung hatte natürlich auch schon stattgefunden. Warum? Weil die Christen eben den Kaiser niemals als Gott anerkannt hatten. Und das hat auch standfesten, standhaften Glauben gebraucht. Und dieser Glaube der Römer, der ist zum Zeugnis geworden, das sich verbreitet hat im Römischen Reich und bis zu Paulus vorgedrungen ist. Paulus ist also von ihrem Glauben überzeugt. Und er ist auch davon überzeugt, weil sie diesen Glauben haben, dass es ihnen ein Wunsch ist, ein inneres Verlangen ist, gottgemäß zu leben. Und deshalb schreibt er ihnen herausfordernd, mutigend, er fordert sie heraus, so wie Schüler, die schon ganz weit fortgeschritten sind, dem gibt man vielleicht noch die nächste größere Aufgabe, damit er weiter wächst. Ja? So fordert Paulus sie auch heraus. Und so lesen wir, das macht mir zum Teil, Vers 15, umso mehr Mut. Deshalb wage ich es euch, kühner zu schreiben, etwas schärfer vielleicht sogar zu schreiben. Könnte man das auch formulieren. Wenn wir zurückschauen, seit Kapitel 12, die letzten drei Kapitel, dieses praktische Christenleben, dann führt er da ja schon sehr vieles auf, was man leben kann, um gottgemäß zu leben. Es ist keine Kritik in dem Sinn, dass hier eine Sünde vorliegt, die korrigiert werden müsste. Es ist einfach eine Ermutigung, treu zu bleiben, weiterzumachen, sich vielleicht noch ein bisschen mehr herauszufordern und sich durchaus auch anzustrengen, Mühe zu geben. Und wenn ich das jetzt sage, bitte, versteht es niemals so, als dass wir irgendwie uns unser Heil, die Gnade Gottes, verdienen können. Wir haben am Eingang des Lied gesungen, nichts habe ich, was nicht frei ich empfing. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Es gibt nichts, was du und ich dazu tun können, um diese Gnade zu erhalten, um diese Gnade zu erlangen. Aber aus dieser Gnade heraus kommt alles. Und das ist so wunderbar, auch wenn es sehr, vielleicht, wenn man es zum ersten Mal hören würde, würde es nach Werksgerechtigkeit klingen, aber es ist überhaupt nicht so. Aber mal ehrlich, wenn dir jemand was Gutes tut, dann bist du dem doch dankbar dafür. Dann willst du dem doch auch was Gutes tun. Wir haben doch hier auch diese Redensart, wenn du einem anderen, von mir aus dem Nachbarn mal hilfst, was Gutes zu tun, was weiß ich, den Garten jedes oder irgendwas machst, wo er dich jetzt nicht dafür bezahlt, sondern was einfach eine Nachbarschaftshilfe ist. Was sagt der andere dir dann? Ja, ich schmeiß dir auch mal einen Stein in den Garten, oder? Was heißt das? Ich tue dir auch mal was Gutes, ja? Und in dem Sinne ist es doch klar, Gott hat mir so unendlich viel Gutes getan. Er hat mich aus der Gewalt, Macht Satans herausgekauft, herauserrettet. Er hat das Lösegeld bezahlt. Wie sollte ich ihm nicht ewig dankbar sein? Wie sollte ich ihm ewig nicht, soll ich jetzt mal das übertragen, Stein in den Garten werfen sozusagen? Ich hoffe, wir kommen im Paradies nicht in einem Steingarten an am Ende des Tages, oder? Es ist eine natürliche Reaktion, wenn dich jemand rettet, aus dem Wasser fischt, dass du ihm dankbar bist. Ein Freund hat mal gesagt, er versteht einen Ausländer, er versteht die Deutschen nicht. Die sind so undankbar, aber Gott hat doch alles für sie getan. Warum begreifen sie denn nicht, wie dankbar sie Gott sein sollten? War interessant für mich zu hören. Ich denke, oh wei, ja, kannst du mal drüber nachdenken, in der Tat. Paulus, ja, er tut einen priesterlichen Dienst. Und dieser priesterliche Dienst, der ist zum einen, dass er sie vor Gott bringt im Gebet, dass er sie unterweist durch diesen Brief, der ihn geschrieben hat, dass er sich nach der Gemeinschaft mit ihnen auch sehnt, dass sie im übertragenen Sinne ein wohlannehmbares Opfer sind, das durch den Heiligen Geist geheiligt worden ist. Paulus, wenn er hier vom Priester redet, dann sollte man ganz kurz drauf schauen oder mal überlegen, was ein Priester denn tut, was ein Priester ist, was ein Priester macht. Ein Priester bringt zuallererst Opfer dar. Er opfert stellvertretend. Er ist nicht das Opferlamm, offensichtlich. Er bringt das Opfer dar. Und durch das Opfer, das der Priester darbringt, wird eine Beziehung zwischen Gott und dem, der das Opfer bezahlt hat, wieder ins Reine gebracht. Ein Priester hat übrigens auch die Aufgabe, Krankheiten zu bewerten. Das gewusst. Wenn einer aussätzig ist, wird er zum Priester geschickt. Und er bewertet, ist er gesund oder nicht. Kann man ihn wieder unter die Leute lassen oder muss er noch mal draußen vor der Stadt ein Weilchen verbleiben? Und das könnte man durchaus damit vergleichen, dass man sagen können, ein Priester bewertet unsere Sünde auch und sorgt dafür, dass wir alles tun, um sie wieder ins Reine zu bringen. Ein Priester würde auch für sie beten. Der Erfolg, den Paulus gewährt wird, wenn wir sein Leben anschauen, er steigt ihm nicht zu Kopf. Wir lesen ja mal, dass er extra einen Stachel im Fleisch hat, dass er nicht hochmütig wird, sondern dass er hier auf dem Boden bleibt. Aber seine zentrale Aussage bleibt bestehen. Ich habe also Grund zum Rühmen in Christus Jesus vor Gott. Wir sagen das nochmal gemeinsam. Ich habe also Grund zum Rühmen in Christus Jesus vor Gott. Der Grund unseres Ruhmes ist in Jesus Christus. Und zum Beweis dafür, dass er unterwegs ist im Auftrag des Herrn, dass er unterwegs ist als ein Apostel Gottes, führt er hier noch an, dass seine Reden oft begleitet waren von Zeichen und Wundern, von unglaublichen Dingen. In 1. Thessalonicher 1, Vers 5 schreibt er, denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft, im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. In 2. Korinther 12, Vers 12 kann man sich gut merken, 2, 12, 12, schreibt er, die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden in aller Geduld, in Zeichen und Wundern und Kraftwirkungen, schreibt er an die Korinther. Das, was er hier in die Römer auch schreibt, in der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes. Also er hat mächtig gewirkt, er hat ungewöhnliche Wunder gewirkt und es hat seine Autorität unterstrichen, die Autorität eines Apostels, die ihn als solchen ausgezeichnet hat. Paulus, er hat tatsächlich so viel gearbeitet, dass er an seine Grenzen gekommen ist. Aber jetzt hat er nicht gedacht, naja gut, jetzt bin ich an meine Grenzen gekommen, jetzt mache ich Urlaub, jetzt gehe ich in Rente, jetzt setze ich mich zur Ruhe ins christliche Altersheim oder was auch immer. Nein, Paulus hat gesucht nach Erweiterung seiner Grenzen, nach Öffnung seiner Grenzen. Und das ist, was die letzten beiden Verse in unserem Text uns zeigen. Ich möchte sie nochmal lesen. Dabei mache ich es mir zur Ehre, das Evangelium nicht dort zu verkündigen, wo der Name des Christus schon bekannt ist, damit ich nicht auf den Grund eines anderen baue, sondern, wie geschrieben steht, die, denen nicht von ihm verkündigt worden ist, sollen es sehen und die, welche es nicht gehört haben, sollen es verstehen. Paulus Anliegen war, das Evangelium in die ganze Welt zu bringen. Und da, wo Apollos schon unterwegs gewesen ist und Gemeinden gegründet hat und Menschen sich bekehrt haben, da wollte er nicht nochmal hingehen. Er wollte nicht das gleiche Feld beackern. Er wollte Neuland beackern. Er war ein Pionier-Missionar. Einer, der sich durch den Busch geschlagen hat und neue Gebiete erobert hat. Und er schreibt hier bis nach Illyrien. Ich habe heute Morgen mal noch eine Karte ausgedruckt. Das ist also hoch bis Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Albanien. Das sind alles Orte Länder, wo Paulus unterwegs gewesen ist. Ich sage ja nichts Neues. Ich hänge es nachher trotzdem draußen aus. Könnt ihr es nochmal angucken. Also er hat im Prinzip, wenn man das so sieht, den kompletten östlichen Mittelmeerraum sozusagen beackert, durchgepflügt, den Boden umgegraben, gesät, es ist aufgegangen. Und jetzt ist sein Verlangen nach wie vor, nach Rom zu gehen, nach Spanien zu gehen, den westlichen Mittelmeerraum im Prinzip zu erobern, zu bearbeiten. Das ist sein großes Anliegen als Pioniermission, als Pioniermissionar. Und nächstes Mal werden wir davon noch ein bisschen mehr lesen. Wenn man so gesehen, Paulus hat eine äußere Identität. Er ist Römer, römischer Bürger, Tarsus geboren. Das bietet ihm Schutz, bringt Rechte mit sich, die er durchaus in Anspruch nimmt. Und Paulus hat eine innere Identität. Eine innere Identität, die zunächst geprägt war von Erziehung, von Schule, von Ausbildung, von all dem, was in ihn hineingebracht worden ist, um ihn im Leben lebensfähig zu machen. Und all das musste gelöscht werden und eine zweite innere Identität in sein Leben hineinkommen. Etwas, womit er sich mit Leib und Leben identifizieren würde, wo er bereit war, sein Leben dafür einzusetzen. Können wir auch etwas lernen von diesem Abschnitt von Paulus? Ich glaube, zum einen, dass wir uns selber fragen können, zurückblicken können in unserem Leben. Was haben wir? Also gut, wie gesagt, äußere Identität, da können wir nichts machen, da sind wir hineingeboren, das ist so. Aber unsere erste innere Identität, durch was wurden wir geprägt? Was bestimmt diese erste Identität? Und als Christus in dein Leben gekommen ist, wurde deine alte Identität gelöscht? Jetzt kommen manche und sagen, naja, aber ich muss doch nicht alles löschen. Mathe hat doch immer gestimmt, oder? Sicherlich hat Mathe gestimmt. Aber wenn ich allein an die Schule denke, da kann man in der Biologie vieles hinterfragen. Nicht an den Abläufen der Natur, aber an den Zeitspannen, die da genannt werden. Ihr wisst, auf was ich hinaus will, ist ja klar. Aber diese ganze Evolutionsgeschichte ist total hinterfragbar, ist einfach eine Lüge des Teufels. Und die sind uns hineingepflanzt worden über viele Jahre, bei manchem über 13 Jahre, bei manchem über 9 Jahre. Sie ist drin. Und wenn ich höre zwar selten, aber ab und zu höre ich Radio. Und selbst wenn es Deutschlandfunk ist, wird immer wieder gesagt, im Laufe der Evolution. Also das ist so selbstverständlich, es ist so in den Menschen drin, dass selbst in den schönsten Kinderlektionen, da gab es doch so ein Peter irgendwas, wie hat der geheißen, wisst ihr es schnell? Peter Lustig, ah, danke. Selbst da, in all dem, was er Richtiges gesagt hat, aber selbst da ist Evolution standardmäßig verbaut und drin. Und das nehmen wir einfach ohne zu denken mit auf. Und das prägt uns, das schafft unsere Identität. Und wenn ich heute IDEA lese, ein kirchliches Nachrichtenmagazin, dann stelle ich immer wieder mit Entsetzen fest, wie viele Menschen sich als gläubige Christen bezeichnen und Evolution ganz normal ist. Es schockiert mich regelrecht. Was ist da passiert? Da wurde die erste Identität nicht gelöscht. Die haben nicht verstanden, dass eine Identität in Christus allumfassend ist, dass alles Falsche raus muss. Also das ist das Erste, dass du deine Identität überdenkst, dass du dich prüfst, ob auch bei dir dieser Identitätswechsel passiert ist. Und das Zweite ist, glaube ich, was wir lernen können, mehr und mehr lernen können sicherlich, uns dessen bewusst zu sein, dass wir nichts aus eigener Kraft schaffen können. Wir können nichts aus eigener Kraft schaffen. Vielleicht denkst du, was hat das mit meinem Job zu tun zum Beispiel? Weißt du, ich stehe oft in meinem Alltag vor Kaffeemaschinen, die eigentlich ganz einfach sind, simpel, und habe ein Problem und ich komme nicht weiter. Und glaubst, ich spreche ein Gebet, nicht mal, ich knie mich nicht nieder oder irgendwas in Gedanken, Herr, hilf mir jetzt, schenk mir jetzt die Lösung. Weißt du, und Gott ist gnädig, er ist ein praktischer Gott, der versteht sogar die Kaffeemaschinen, ja? Der hilft mir, die Probleme zu lösen. Ich habe diese Woche versucht, über 3 Tage hinweg eine Kaffeemaschine mechanisch zu öffnen. Ist eigentlich nichts Kompliziertes. Aber diese Maschine war so modern und so unglaublich verklickt, diese Kunststoffteile ineinander hineingeklickt. Und ich habe gewusst, wo die Haken sitzen, aber ich habe den Hebel nicht ansetzen können. Und ich habe probiert und probiert. Und ich habe die Werkzeuge weggelegt, bin weggelaufen, nächsten Tag probiert und probiert. Nichts gegangen. Und ich habe, Herr, hilf mir bitte, hilf mir, dass ich den richtigen Zugang zu diesen Klicks da finde. Weißt du, und eines Tages, oder am dritten Tag daneben, genau, ich habe, glaube ich, sogar noch die Kleine im Genick gehabt. laufe ich an dieser Maschine vorbei und denke so bei mir, komm, drück's mal so mit beiden Händen kräftig. Ich habe gedrückt und das Ding ist aufgegangen. So simpel, so einfach. Und du quälst dich, wenn du es versuchst selber zu machen. Und Gott hätte schon die Lösung parat, er würde sie dir auch geben, aber du meinst, du kannst selber das noch besser machen. Und du weißt, wo du ansetzen musst. Und das sind so oft unsere Probleme. Und da kann ich natürlich nur sagen, danke Herr, dass du so einfache kleine Dinge in meinem Leben schenkst. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass wir mehr und mehr lernen, was Paulus in Vers 17 sagt, ich habe also Grund zum Rühmen in Christus Jesus vor Gott. Und wir sagen es noch einmal gemeinsam zum Schluss. Ich habe also Grund zum Rühmen in Christus Jesus vor Gott. Lasst das zu unserem Motto werden. Amen. Lasst mich noch beten. Ja, Jesus Christus, dir will ich alle Ehre geben. Du bist der, der alles in unserem Leben schenkt. Und ich möchte es gar nicht leichtfertig sagen, sondern sehr, sehr bewusst sagen. Denn ich weiß, ohne dich können wir nichts tun. Es ist nicht nur Paulus, der ohne dich nichts tun kann. Es bin genauso ich und jeder Einzelne von uns. Auch wenn wir oft meinen, wir sind stark und wir sind weise und was auch immer. Herr, es ist deine Gnade. Aus dieser Gnade allein leben wir und weben wir und sind wir. Und dafür will ich dich preisen und dir die Ehre geben. Und ich möchte beten, dass du Gnade schenkst, dass es diese Woche uns begleitet und wir darüber nachdenken in unseren alltäglichen Situationen, dass wir beten, Herr, hilf da, wo wir Hilfe benötigen und dass wir sehen, dass du wirkst in unserem Alltag, in unserem praktischen Leben und dass du, Herr, zu rühmen bist, von Anfang bis Ende, von morgens bis zum Abend. Amen.